Willkommen zurück, meine Lieben, bei Was Bitcoin bringt, der Bitcoin-Podcast aus San Salvador, präsentiert von Coinfinity. Ich bin mit der Lina hier. Hallo Lina.
Hallo Nico.
Wir machen heute den Rundumschlag, Auswandern nach El Salvador. Lina hat in 6-7 Ländern gelebt, erzählt uns, wie es läuft mit der Bitcoin-Adoption. Einerseits, was den Staat betrifft, andererseits, was die Kinder betrifft. Sie hat ein eigenes Schulbuch gemacht mit dem Little Hodler, wo den Kindern hier in El Salvador Geld und Bitcoin näher gebracht wird. Und ja, das gibt es dann auch zum Open Source runterladen, auf Deutsch übersetzen und zu verbreiten in den Schulen und Grundschulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Aber wir reden noch über viele, viele andere Dinge, von deiner eigenen persönlichen Geschichte, über das IWF Law oder die Geschichte mit dem Legal Tender, generelle Entwicklung von El Salvador und warum Lina empfehlen würde, wenn man schon auswandert, sollte man sich El Salvador ansehen. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge und nicht vergessen, auch in der Hitze gilt, mit dem Code, was Bitcoin bringt, spart ihr euch 21% in den ersten 6 Monaten bei Coinfinity. Los geht's! Ich würde sagen, willkommen bei Was Bitcoin bringt, aber eigentlich musst du mich willkommen heißen, weil wir sind bei dir im Bitcoin-Office.
Nico, willkommen in El Salvador. Aber eigentlich muss Stacy uns willkommen heißen, weil das ihr Office ist. Sie hat uns das netterweise zur Verfügung gestellt.
Vielen Dank, Stacy. Thank you, Stacy. Du kannst dir das hoffentlich mit Untertiteln oder AI übersetzt anschauen. Lina, hey, ich habe gerade nachgezählt. Du warst die 9. Folge von Was Bitcoin bringt.
What? Wann haben wir das gemacht?
Ist 3 Jahre her.
Wow, wie vielte Folge ist das jetzt hier?
Das ist jetzt sowas wie 270, 280, so ungefähr.
Mega.
Ich mache ein bisschen zu viele.
Sowas, das ist nicht in meinem Vokabular zu viel.
Du warst die 9. Folge, du bist damals in der Türkei gesessen. Aha. Da kann ich mich noch daran erinnern. Wir haben über Inflation in der Türkei und so weiter gesprochen. Und,
jetzt können wir über Deflation in El Salvador reden.
Jetzt reden wir über, genau. Und El Salvador gab es damals noch gar nicht.
Genau, das ist 2021 ist das entstanden.
Das,
ne?
Gibt es erst seit 2021. So, wie lange bist du denn jetzt schon hier?
2023 bin ich hergekommen. Ich habe 2021 von El Salvador gehört, 2022 einmal glücklicherweise den Präsidenten getroffen und dann gedacht so, ey, ich gehe mal besuchen. El Salvador, dann hat leider der War on Gangs angefangen und dann hat sich das ein bisschen verspätet und dann bin ich 2023 einmal hergekommen. Ich hatte eigentlich geplant, nach Asien zu ziehen. Mhm. Ich wollte eigentlich nach Malaysia zurückziehen. Mhm. Ich hatte ja schon mal da gewohnt und hatte mein Visum beantragt und alles. Malaysia hat nach der Pandemie ein Blockchain-Visum eingeführt. Unter dem Blockchain-Visum habe ich mich dann beworben. Und ich dachte aber, während ich auf die Ausstellung warte und so, gehe ich immer nach Mekka, also El Salvador, yeah. Bitcoiner Mekka, und habe das dann gemacht und bin hier so hängen geblieben, dass ich dann alle Pläne umgeschmissen habe und gesagt habe, ey, ich komme dann doch hierher.
Lina, dein Hauptding, über das man dich kennt, ist der kleine Hodler, er ist hier bei uns. Du machst aber noch 15 andere Sachen, unter anderem bist du jetzt auch involviert mit Kaffee in El Salvador.
Aha.
Mit Bukeles Café, kann man das so sagen?
Ja, das ist sein Privatprojekt, sein Passion Project nennt er das. Hat da eine Kaffeefarm hier auf dem Santa Ana Vulkan, der höchste Vulkan des Landes. Und da baut er Kaffee an, weil es anscheinend nicht genug, ein Land zu leiten. Hat er noch ein bisschen Zeit.
Oh, und was machst du dort?
Ich mache alles, was du siehst quasi. Also alles Öffentliche. Marketing, Produktdesign, PR, Webseite. Videos. Wir machen Rezeptvideos.
Sehr cool.
Ja.
Können die Leute, die jetzt in Deutschland, Österreich, der Schweiz sitzen, diesen Kaffee mit Bitcoin kaufen und so weiter? Noch nicht?
Den Kaffee gibt es nur in den USA zu kaufen aktuell. Ja, wir arbeiten dran, ja. Aber den kannst du, wenn du in den USA bist, kannst du den aber auch auf Amazon kaufen oder so. Wenn du hier bist, kannst du den am Flughafen probieren. Kostenlos. Okay. Das hat dein Kollege ja gemacht, das hast du vergessen. Du hast dir deinen kostenlosen Kaffee
gekauft. Ich muss jetzt schauen. Wir müssen jetzt. Wichtig ist immer, realistisch, kritisch zu bleiben, aber auch gleichzeitig vollkommen, also die guten Dinge herauszustreichen. Jetzt bin ich erst eine Woche hier und ich möchte jetzt nicht so tun, als wäre ich als Experte. Aber, aber die Ankunft am Flughafen in El Salvador war total beeindruckend.
Echt?
Die war total beeindruckend, weil du dort ankommst und da ist ein vollkommen neues Terminal und dann denkst du dir, Kacke, ich kenne das schon aus L.A., aus New York. Ich muss jetzt nach 17 Stunden Flug, muss ich nochmal 3 Stunden queuen. Und in diesen 3 Stunden stehe ich mir die Beine in den Bauch und dann schaut er einmal meinen Pass an und sagt, are you a tourist or a terrorist? und dann sagst du, hoffentlich Tourist, und dann gehst du da durch und dann kommst du in der Cybertour an und das sind 15 Schalter, alle leer. Es ist sogar wirklich interessant gewesen, weil unser Flugzeug ist dann auch noch weitergeflogen und 90% der Leute, die mit uns mitgeflogen sind, sind also Transit durch El Salvador. Die sind gar nicht nach El Salvador geflogen. Und alle leer, du wirst freundlich behandelt, du wirst durchgewunken und in dem Moment, wo du durchgewunken bist, sind die, ist ihr Koffer auch schon da. In Wien würde ich jetzt noch warten. Also wirklich, wirklich, nein, also das möchte ich wirklich sagen, muss ich meinen Hut ziehen. Und ich habe dann auch gesehen, da vorne, wo du rausgehst, wo vor 2 Jahren, als ich das letzte Mal hier war, sind da noch diese kleinen Telefonstände und so gestanden, wo sie dir was verkaufen wollten. Das ist alles weggeräumt, ja. Also ein sehr guter erster Eindruck, wirklich.
Ja, super. Ja, das stimmt, das haben die alles. Und die bauen ja hier gerade alles um und dann alles Sachen dran und alles neu. Und du merkst, dass da ein System hintersteckt. Weil das Letzte, was sie wollen, ist mehr Bürokratie hier und mehr komplizierte Geschichten. Und wenn sie was bauen, da haben sie auch hier einen, ich würde fast sagen, persönlichen Anspruch dran. Wenn sie was bauen und da ihren Namen draufhauen, dann soll das auch funktionieren. Und das ist, was du am Flughafen siehst, ne? Ja.
Wie hat sich so sonst so entwickelt, seitdem du hier bist? Vielleicht vergleichen wir es mal mit Malaysia. Ich meine, Malaysia ist ja auch so eine, das kann man irgendwo vergleichen, oder?
Ja, ich sage immer über Malaysia gerne, dass Malaysia hat riesen Potenzial aus meiner Sicht. Malaysia war auch immer meine Nummer 1 Empfehlung, wenn jemand sagt so, boah, ich möchte gern ein bisschen Zeit im Ausland verbringen, wo lebt es sich denn schön? Weil du jetzt in Kuala Lumpur zum Beispiel, die Hauptstadt von Malaysia, ist ein Melting Pot von Kulturen. Ich habe da viel Zeit verbracht, während in Deutschland gerade komischen Gespräche angefangen haben bezüglich Gender-Quota und gegenderte Sprache und so und Pay-Gap und diese ganzen Geschichten. Das hat in Malaysia nie stattgefunden und in Malaysia haben wir auch Multikulti und in Malaysia haben wir auch richtig viele verschiedene Meinungen, aber da gab es diese Probleme nie. Tatsächlich hatte ich Freunde da, die haben gesagt, im ganzen Westen haben die so wenig Probleme, dass sie sich Probleme ausdenken müssen. Das war so die Meinung. Also es war
die Außensicht.
Ja, genau. Mhm. Das ganze Ding habe ich aus Glück verpasst, weil ich in Asien unterwegs war. Und ich fand es immer extrem einfach, in Asien zu leben, weil zum einen wird Englisch gesprochen, es ist sehr erschwinglich, du hast viele Möglichkeiten, du kannst schnell überall hin und du hast aus meiner Sicht auch das beste Essen der Welt.
Absolut.
Und der Fortschritt in Asien ist unglaublich. Also da wird gebaut, da kommen Innovationen. Also das merken wir auch im Westen jetzt langsam, dass zum Beispiel China sehr lange unterschätzt wurde. Das siehst du auch in verschiedenen anderen Ländern da in der Ecke, jetzt nicht so stark wie in China, aber auch. Und ich fand Malaysia immer eine tolle Option, wie Singapur, nur günstiger. Die wollten ja auch ein Singapur nachbauen quasi, dann hatten die aber den 1MDB-Skandal, wo da der Menschen in der Regierung ein paar Milliarden Dollar verscherbelt haben.
Ich kann mich erinnern, das war ein Riesending, ja. Ja. Genau. Soll vorkommen.
Ja, passiert wohl manchmal. Aber grundsätzlich fand ich Malaysia immer super.
Haben die nicht auch so eine Stadt gebaut auf der anderen Seite von Singapur, die dann komplett, wo auch niemand wohnt und so, da kann man so YouTube-Videos reinziehen, ist ein großer Knaller.
Die 100-Milliarden-Stadt war das, glaube ich. Ja. Wie hieß das? Forest City, glaube ich?
Ja, genau, so grün, nachhaltig, schieß mich tot.
Ja, das ist das Problem, wenn du eine Stadt aus dem Boden stampfen möchtest, hast du das Chicken-and-Egg-Problem. Ne? Du möchtest, dass Leute da wohnen, aber damit Leute da hinziehen, muss es da Angebot geben, bla bla bla. Das ist, glaube ich, schwieriger, als man sich das vorstellt. Aber 100 Millionen? Milliarden? Ja, naja. Nee, aber ich möchte jetzt nicht unbedingt Malaysia so krass mit El Salvador vergleichen, weil El Salvador in einer ganz anderen Ausgangsposition war und El Salvador auch als dritte Weltland gehandelt wird. Malaysia weiß ich gar nicht, glaube nicht mehr. Malaysia und auch in der Ecke da die anderen Länder, die gerne von Backpackern bereist werden, Thailand, Bali, Indonesien und so weiter, Singapur auch. Das sind sehr bequeme Länder zum Hinkommen, weil du alles hast, was du brauchst und dann noch mehr. Ne? El Salvador ist nicht so ein Land.
Yeah.
El Salvador ist ein Land, da musst du Abstriche machen. Wie in jedem Land musst du Abstriche machen. Ne? Und du bekommst dann was raus auf der anderen Seite. In Asien bekommst du schönen Wohnraum für wenig Geld zum Beispiel und gutes Wetter, gutes Essen, viele Expats aus verschiedenen Ländern. In El Salvador bekommst du Optimismus und Möglichkeiten und Opportunities und einen Aufschwung, den ich noch nie erlebt habe. Also der Aufschwung, viele Leute vergleichen den mit Singapur, da habe ich noch nicht gelebt, weiß nicht, also das kennen wir nur aus Erzählungen, aber in Realtime aktuell kenne ich nur einen Ort, an dem das passiert, so ein Aufschwung, den du so vergleichen kannst, und das ist hier.
Du hast halt das mit Abstrichen, kenne ich das auch schon aus Argentinien und anderen Ländern für Südamerika. Du hast ja grundsätzlich in Südamerika und Lateinamerika einfach eine ganz andere Einstellung der Menschen zum Leben.
Ja.
Das muss man so sagen. Also das kann man als Deutscher, als Österreicher, da glaubt man, die verarschen dich am Anfang. Ja, die sind viel zu nett, die wollen was von dir. Ja. Und als Nordamerikaner genauso, ja, wo das Leben viel mehr noch transactional ist. Aber was halt hier, der Vergleich mit Singapur ist spannend. Ich habe den auch gesehen. Ich habe mir extra, bevor ich hergekommen bin, angesehen, Reiseberichte, Videos von Leuten, die quasi Expat auswandern etc., aber eben nicht mit Bitcoin-Fokus, sondern also ohne Bitcoin. Und der Vergleich mit Singapur kam oft. Ein kleines Land mit einer guten Location, jetzt eben strong rule of law, ja, und einer lockeren, aber gleichzeitig, sage ich mal, technologieoffenen Einstellung zum Business. Mhm. Ja? Ist das in deiner Meinung nach irgendwo zutreffend? Kann El Salvador sowas sein wie das Singapur von Lateinamerika?
Ich tue mich immer ein bisschen schwer, das Singapur von Lateinamerika zu nennen, weil ich finde, wenn du hier das neue Singapur bauen möchtest, dann kannst du nicht das neue Singapur bauen wollen.
Yeah.
Weil Singapur zum Beispiel, Singapur ist nicht das neue irgendwas. Ne? Also Singapur ist einfach nur Singapur. Ich würde damals...
So wie Bitcoin nicht das neue Gold ist, sondern Bitcoin.
Genau. Lee Kuan Yew, der ja Singapur einmal umgekrempelt und einmal aufgebaut hat, der hat, glaube ich, irgendwie in den 70ern, 80ern ab und zu mal gesagt, Singapur sollte die Schweiz Asiens sein.
Und Stacey Herbert hat erst vor kurzem gesagt, El Salvador wird der Switzerland of Bitcoin.
Mhm, ich glaube, das war das einzige Mal, dass er das irgendwie mit was anderem verglichen hat. Aber am Ende des Tages kannst du dich als der Präsident zum Beispiel oder in dem Fall Premierminister von Singapur, du kannst nicht sagen, ich baue das neue irgendwas, weil du musst ja deine eigenen Innovationen, deine eigenen Ideen mitbringen. Wenn du dich an etwas orientierst, was schon passiert, was schon geschieht, dann kannst du nicht das absolute Maximum aus deinem Land rausholen. Das heißt, du musst diese Vision haben, zu sehen, okay, das sind die Stärken meines Landes und so kann ich das entwickeln und so kann ich mein Land richtig auf Vordermann bringen. Und das hat Lee Kuan Yew gemacht in Singapur und das macht Bukele jetzt hier. Und Bukele hat natürlich viel über Singapur, weiß er auch, und hat sich das auch angeguckt, aber Bukele kann sich nicht an Singapur orientieren, weil du nicht Singapur 1:1 hier abbilden und kopieren kannst. Du musst sehen, also zum einen musst du sehen, was funktioniert in El Salvador. Zum anderen, wenn du Singapur kopierst, dann bekommst du Singapur aktuell. Aber du musst ja für die Zukunft planen. Und das ist, was sie hier machen in El Salvador. Du musst ein Land bauen, was zukunftsfähig ist. Und aktuell entwickeln sich die Sachen so, so schnell mit KI und was weiß ich nicht was, dass du wissen musst, wie du da mithältst. Wenn du irgendwas entwickelst, musst du das, du kannst dich nur bedingt am Status quo orientieren, weil du dann schon wieder zurückfällst. Ne? Aber der Vergleich ist, der hilft, wenn du sagst, so, boah, Singapur, ja, kann ich.
Genau, deswegen habe ich es auch mit diesem Bitcoin-Gold-Vergleich. Er ist nicht zutreffend, aber hilfreich.
Irgendwie. Ja, genau.
Hast du mit Bukele jemals über seine konkrete Bitcoin-Vision gesprochen?
Seine Bitcoin-Vision, soweit ich das weiß, ne, da müsste man jemanden selber fragen.
Ja, klar. Er hat meine Anfrage bisher nicht. Ich habe ihm einfach Twitter geschrieben, aber hat nicht zugeschrieben.
Ja, seine Bitcoin-Vision, so wie ich das sehe, ist eine sehr offene. Ich glaube, das hat er auch von Anfang an immer gesagt, dass er wollte einfach diese Sandbox bereitstellen, ne? Also diesen Sandkasten, dass du Sachen probieren kannst, dass du gucken kannst, was geht, und wir können das soweit mitnehmen, wie es funktioniert. Und entweder funktioniert es oder es funktioniert es nicht. Und das war von Anfang an die Idee von Bitcoin Law, dass du sagst, wir geben hier den Freiraum, dass sich das entfalten kann, aber wir kontrollieren nicht, in welche Richtung sich das entfaltet. Wir versuchen jetzt nichts hier zu erzwingen, weil das ja noch nie gemacht wurde, ne? Du kannst nicht vorher sehen, wie sich Bitcoin in einer Gesellschaft einfügt, in der du das als Zahlungsmittel benutzen kannst. Und ich glaube, in dem Sinne ist seine Vision sehr offen und sehr flexibel, dass er sagt, okay, wir gucken, wo das hingeht, und dann passen wir uns an und dann machen wir das, was für die Menschen in El Salvador am besten ist. Und aktuell ist es für die Menschen in El Salvador am besten, dieses Angebot zu haben, ne? Seit 2001, 4 Jahren jetzt schon.
Ist es deiner Meinung nach für Bitcoiner, die darüber nachdenken, wegzugehen, also aus Deutschland, aus Österreich, weil die Schweizer wollen ja nicht weg, weil die Schweizer wollen ja nicht in die neue Schweiz, die sind ja schon in der Schweiz. Ne?
Ja.
Nein, stimmt, ich habe sogar schon Schweizer hier auch getroffen. ist es das deiner Meinung nach, du bist ja doch einiges rumgekommen, nicht? Du hast in Japan gelebt, in der Türkei gelebt, in Malaysia. Ist es das beste Land für Bitcoiner, um auszuwandern?
Wenn du Bitcoin kaufst, willst du faire Preise, volle Kontrolle und echten Support. Und genau das bekommst du bei Coinfinity. 0% Spread, eine integrierte In-App-Wallet mit echter Selbstverwahrung und ein Kundensupport, der wirklich erreichbar ist. Per Live-Chat mit echten Menschen oder sogar telefonisch. Und wenn du langfristig investieren willst, dann bietet Coinfinity eine der beliebtesten Methoden, den Bitcoin-Sparplan. So baust du dir Stück für Stück deine Position auf, ganz ohne Markt-Timing. Und wenn der Finger doch mal juckt, dann kannst du dir mit einem Smash-Buy deinen Preis sofort sichern, auch wenn das Fiat-Geld noch unterwegs ist. Auch Unternehmen profitieren von individuellen Lösungen, ob für Treasury-Strategien oder Bitcoin-Zahlungen. Und jetzt gibt es noch einen Bonus. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT in einem Wort sicherst du dir 21% Rabatt auf die Gebühren, 6 Monate lang. Das gilt auch für Bestandskunden. Also, wenn du Bitcoin kaufst, egal ob privat oder für dein Unternehmen, dann mit Coinfinity. Alle Infos findest du auf coinfinity.co. Bitcoin, das ist Freiheit, aber nur, wenn du deine Schlüssel selbst verwahrst. Doch wie sicherst du deine Coins richtig? Mit der Bitbox O2, der Hardware-Wallet aus der Schweiz, die kompromisslose Sicherheit mit einfachster Bedienung kombiniert. Dein Private Key bleibt immer offline, geschützt durch eine duale Chip-Architektur und ein sicheres Element zur Schlüsselverwaltung. Für Phishing keine Chance. Jede Transaktion muss auf dem integrierten OLED-Display bestätigt werden. Und dank dem offenen Quellcode, also Open Source, kannst du dich selbst von der Sicherheit überzeugen. Bitcoin gehört dir, aber mach's richtig mit der Bitbox. Mehr Infos auf bitbox.swiss. Und mit dem Code, was Bitcoin bringt, in einem Wort, sparst du dir 5% beim Kauf. Hardware-Wallets sind super und wichtig, aber was passiert, wenn deine Seed-Phrase verloren geht? Genau hier kommt Seedor ins Spiel. Eine robuste, feuer- und wasserfeste Lösung, um deine Private Keys für immer sicher aufzubewahren. Denn Bitcoin ist für die Ewigkeit und dein Backup sollte es auch sein. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT gibt es 5% Rabatt auf alle Produkte. Schau dir die Lösungen an auf seedor.io.
Das kommt weniger darauf an, ob du Bitcoiner bist oder nicht, und mehr darauf an, was du so für einen Lebenstyp bist, glaube ich. Weil, wie du gesagt hast, Menschen in Lateinamerika, komplett anderer Lebensstil. Du hast ja auch in Argentinien gelebt, ne? Es gibt Menschen, die sind glücklicher, wenn sie ins europäische Ausland ausziehen, und Menschen, die glücklicher sind, wenn sie in Asien sind. Menschen, die glücklicher sind, wenn sie hier sind, oder USA oder Neuseeland oder was weiß ich nicht was. Und Bitcoin sollte da aus meiner Sicht nicht der Hauptgrund sein, aus dem man irgendwo hinzieht, weil du hier Bitcoin haben kannst, aber vielleicht gefällt dir der Lifestyle hier überhaupt nicht. Und das kannst du ja auch überhaupt keinem übel nehmen, wenn er sagt, das ist mir hier noch nicht entwickelt genug zum Beispiel, weil das ist es nicht. Es ist ein Dritte Weltland, es ist ein Entwicklungsland, und du musst halt wissen, dass wenn du hierher ziehst, du Kompromisse eingehst, du hast nicht die Convenience, die du in anderen Ländern hast. Du zahlst auch höhere Preise für manche Sachen, einfach weil das dann gerade in Development ist, ne? Du hast aber Bitcoin, und das ist, für mich ist das ein i-Tüpfelchen. Also für mich ist, das war auch jetzt nicht der Grund, aus dem ich hierher gezogen bin, aber es ist natürlich schön. Und es ist schön, wenn du dann beitragen kannst, aber du musst realistisch sein, dass in jedes Land, in das du ziehst oder in dem du Zeit verbringst, du einen anderen, du kannst nicht deinen deutschen oder österreichischen Lebensstil mitbringen. Du musst flexibel sein, dich anzupassen und dann kannst du glücklich sein. Oder nicht, vielleicht ist Asien, weiß nicht. Ich finde es schön hier.
Wobei es gibt gewisse Conveniences, die wir gar nicht mehr als Conveniences betrachten, die du hier sofort bekommst, gerade weil es ein Entwicklungsland ist. Du kannst zum Beispiel überall einfach parken. Ja?
Ja.
Also ich meine, versuch mal in einer deutschen oder österreichischen Stadt, gut, in die deutsche Stadt darfst du gar nicht mehr reinfahren mit deinem Diesel. Ja? Versuch mal irgendwo zu parken, ohne abgeschleppt zu werden oder einen Strafzettel zu bekommen.
Ja,
ja? Und hier kannst du einfach stehen bleiben. Natürlich ist das ein Zeichen von, wie soll ich sagen, niedrigerer Entwicklung, aber gleichzeitig ist es halt im Alltag sehr angenehm.
Ja, du hast auch weniger Bürokratie hier, ne? Du hast nicht so ein großes Gesetzessystem, was alles verkomplizieren möchte. Du hast viele Vorteile hier. Du hast gutes Wetter, du hast gutes Essen, du hast freundliche Menschen und du hast viel Entfaltungsraum. Und das ist einer der großen Pull-Faktoren, glaube ich, für Leute, die hierher ziehen, die nicht sehen, oh, aber hier fehlt ja das und das, sondern die sehen, oh, hier kann ich das und das hinbringen. Ich habe das hier fast jeden Tag und du kannst dich drüber aufregen zum Beispiel. Wir haben teilweise Probleme mit Sachen, da würdest du in Deutschland gar nicht drüber nachdenken. Zum Beispiel ist es sehr schwierig für mich, Sachen zu drucken mit einem professionellen Printshop, weil wir keine große Auswahl an Papier haben.
Okay.
Das muss teilweise aus Guatemala eingeflogen werden und so. Das sind so Sachen, da würden wir uns in Deutschland gar nicht den Kopf drüber zerbrechen, weil du einfach, keine Ahnung, zum nächsten Printshop gehst und die haben gutes Papier. So, das sind so Sachen, mit denen musst du dich rumschlagen, aber wenn das passt, dann passt es, ne? Und wenn du Bock hast, kannst du auch einen Printshop aufmachen, kannst dir den deutschen Drucker spielen. Also es ist eine Einstellungssache.
Deutsche Drucksachen.
There you go.
Wie ist denn der Lebensstil? Kannst du das beschreiben?
Verglichen jetzt zum, ich kann es ja mal zum Deutschen.
Ja, klar.
Ich sage jetzt deutsch-österreichisch, ich habe noch nie in Österreich gelebt, ne? Aber ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass...
Es kommt in Österreich ist immer ganz stark, aber bei uns in Wien ist es dann schon eher ein bisschen entspannter Richtung Balkan und Italien. Also wir können wahrscheinlich ein bisschen besser sogar umgehen mit Südamerika als jetzt der klassische Nordfriese, aber vielleicht, ja.
Ja, es passt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass Österreich, so wie Deutschland, ist nur freundlicher.
Ja, das ist manchmal ein bisschen aufgesetzt, aber es ist.
Gut.
Du weißt, wie das in Deutschland ist. Es gibt einfach unterschiedliche Richtungen und Dinge. Ja. Ich glaube, der entscheidende Unterschied, das habe ich eh auch schon oft im Podcast gesagt, ist, in Deutschland ist eine Regel eine Regel und in Österreich ist eine Regel eine Empfehlung.
Ja, passt.
Und deswegen können wir gerne mit diesem südeuropäischen und auch vielleicht südamerikanischen Lebensstil ein bisschen mehr anfangen, aber trotzdem ist der Kulturschock fast gleich groß, würde ich sagen.
Ja, doch, auf jeden Fall. Also ich hatte auch schon Deutsche hier, die zu Besuch waren, und die haben sich die Straßen angeguckt und meinen so, hä, wie kann ich denn hier die Straße überqueren? Da hält ja gar keiner an.
Ja.
Ja, das musst du üben. Da musst du auch ein bisschen Mut mitbringen, dass du irgendwann einfach losläufst, weil auf der Straße anhalten tut dir keiner. Nein, der Lebensstil ist spontaner, entspannter, nicht so pünktlich. Das habe ich aber in meiner Firma eingebürgert, dass wir hier deutsche Pünktlichkeit haben. Aber grundsätzlich ist es, wenn du keine Angst vor Chaos hast, dann kannst du Sachen viel schneller bewerkstelligen hier, weil du nicht, wie gesagt, in großen Bürokratien oder Systemen gefangen bist, sondern dass du einfach ein bisschen move fast and break things machen kannst. Und dass dir hier die Türen offen stehen. Du hast ja auch gesagt, Menschen sind sehr, sehr freundlich. Das hast du hier, durchs ganze Land zieht sich das. Ich glaube, das wird auch nochmal verstärkt dadurch, dass sich natürlich in El Salvador so viel verändert hat, dass viele Menschen auch einfach zum ersten Mal im Leben Freizeitabends haben, zum Beispiel, dass sie rausgehen können, dass sie im Park spielen können mit den Kindern, dass sie keine Angst haben müssen, wenn die Kinder aus der Schule zurückkommen und so. Und dass sich jetzt dieser Lebensstil, dieser Freizeitslebensstil, der fängt hier gerade erst so richtig, richtig an.
Mhm.
Und das merkst du, dass hier eine riesen Dankbarkeit da ist. Wenn hier neue Sachen hingebaut werden, die Menschen freuen sich. Da merkt man auch, glaube ich, als Deutsche manchmal so, was wir so für selbstverständlich erachten, was hier auch einfach wirklich wertgeschätzt wird. Ne? Und ja, das, ich finde das total super. Also ich finde es schön, dass du nicht, dass eine Regel nicht unbedingt immer eine Regel ist, weil du auch unterscheiden musst zwischen the rule of law und the rule of the spirit zum Beispiel. Yeah. Manchmal es gibt Regeln, die sind gut, es gibt Regeln, die kannst du ein bisschen verbiegen. Ne? Und das, dieses Feeling hast du hier ein bisschen mehr, finde ich.
Und die Einstellung gegenüber Ausländern, gegenüber Zugewanderten?
Total offen. Total offen. Also wie gesagt, das fängt ja auch hier gerade erst richtig an.
Das ist schon faszinierend. Und, also, dass du, ja. Weil ich kann mich erinnern, ich war vor zwei Jahren, eine Woche hier.
Ja.
Die Mauern sind inzwischen niedriger. Also wirklich literally. Damals war es noch so, dass überall hohe Mauern, Stacheldraht, einfach diese Erinnerung an die extreme Gewaltzeit. Und jetzt merkst du schon, wenn neu gebaut wird, dann vielleicht mit niedrigerer Mauer oder sogar ganz ohne Mauer. Und ja. das ist hochinteressant zu beobachten, vor allem, weil es eben so schnell geht, ne? Weil in Deutschland und Österreich passiert in 2 Jahren gar nichts. Da muss erstmal die Baugenehmigung beantragt werden und die Frösche ausgesiedelt. Aber hier ist das natürlich, das geht ruckzuck. Das erinnert mich auch an Argentinien. In Argentinien war es damals so, dass sie gesagt haben, weißt du, wir haben nicht viel und es geht nichts weiter, aber wenn du was machen willst, kannst du machen, was du willst.
Ja, so, genau. Ja, ich kriege immer Ärger, wenn ich mich ein bisschen aufrege über Europa, dass da alles so langsam ist, weil ich wohne ja nicht da, was habe ich denn noch eine Meinung hier?
Ja.
Aber das ist aus meiner Sicht einer der großen Punkte, aus denen Europa gerade so richtig hinterherhängt und das auch nicht besser wird. Wir haben zu viel Bürokratie, wir haben zu viel Angst vor Veränderung und wir kriegen einfach nichts auf die Reihe. Und das siehst du in allen Lebenslagen in Europa. Es gab ja auch diese große Flut in Spanien letztes Jahr.
Ja, es ist vor kurzem, ne? Es ist genau, weiß ich jetzt nicht, aber ja.
Ja, ich habe die Zeit jetzt nicht so im Gefühl. Wo einfach der ganze Staatsapparat paralysiert war, weil sie extrem gut darin sind, das Day-to-Day zu regulieren, aber nicht mit einer Krise umgehen können. Ne? Wenn du dich so sehr mit kleinen Problemen beschäftigst, dass du die großen Probleme vergisst, weil du einfach keine großen Probleme hast, weil es dir so gut geht. Irgendwann hast du die großen Probleme wieder und das passiert gerade mit Europa. Und hier hast du diese Flexibilität. Die Menschen sind agil und schnell und deshalb sprießen hier gerade die Gebäude aus dem Boden und die Leute kommen mit neuen Ideen, neue Restaurants und Shops und so machen auf. Ne? Und das beflügelt dich dann, glaube ich, auch, weil du ja von deinem Umfeld auch beeinflusst wird. Und wenn in deinem Umfeld nichts passiert, dann hast du auch weniger den Drang, was zu machen. Wenn aber dein Umfeld sich so schnell verändert, dass du gar nicht mehr mitkommst, dann hast du auch irgendwie die Motivation zu sagen, okay, ich muss auch schneller mit dabei sein, damit ich hier mithalten kann.
Wobei am Image wäre noch zu arbeiten, das Feedback kann ich geben, also sozusagen außerhalb der Bitcoin-Szene, wenn ich jemandem gesagt habe, ich fahre nach El Salvador, ist immer noch die Reaktion, um Gottes Willen, ist das nicht zu gefährlich, ja, und ich sage dann immer, keine Sorge, es ist ja nicht Düsseldorf, aber du lachst, es ist ja nicht so, als würde es, also ich denke immer an in Trends, weißt du, und der Trend bei uns geht eindeutig in die falsche Richtung.
Mhm.
Und der Trend hier geht eindeutig in die richtige Richtung. Ich will jetzt hier nicht sitzen und Werbung machen für El Salvador, davon habe ich nichts.
Dafür hast du mich.
Dafür habe ich dich. aber das ist ja nicht nur El Salvador, es sind ja andere Länder auch, aber hier bin ich halt jetzt gerade. Und um noch zu Bitcoin zurückzukommen, du hast halt den riesen Vorteil, dass wir mobil sind und wir haben mobiles Kapital, wenn du in Bitcoin bist, ne? Und das kannst du hier einsetzen, ohne dass jemand mit der Wimper zuckt, ja. Ja, im Alltag, ich habe den Mietwagen mit Bitcoin bezahlt, ging das ohne Probleme? Nein, ich musste dem Typen erstmal erklären, wie Bitcoin funktioniert, auch nach 4 Jahren. Also so ist es nicht, dass das jetzt überall angekommen ist. Aber es hat funktioniert. Und er war happy, wenn dann ist der Preis raufgegangen und er hat es noch nicht um den Dollar umgetauscht gehabt. Ne? Aber es hätte natürlich auch andersrum gehen können.
Ja, also ich meine, das ist auch wieder eine Einstellungssache. Ne? Wie gesagt, du kannst hierher kommen und sagen so, oh, ich muss ja allen Leuten Bitcoin erklären und ich kann gar nicht überall mit Bitcoin bezahlen. Oder du siehst, okay, ich kann das hier den Leuten erklären und dann akzeptieren die Bitcoin. Oder, oh, so viel ist schon passiert. Ne? Es ist immer, also die meisten Beschwerden, die ich so höre von Leuten über das Bitcoin-Law hier und wie schnell oder langsam das passiert, ist, dass es ihnen nicht schnell genug geht.
Yeah.
Aber okay, wie geht es denn im Rest der Welt? Wie ist denn das Bitcoin da im Rest der Welt? Also du kannst doch nicht hier, das ist das, du hast hier ein Land auf deiner Seite, ein ganzes Land, was nach 4 Jahren und durch den ganzen Bärenmarkt und durch die ganzen Angriffe von diesem Riesensystem, was viel größer und stärker und gefährlicher ist, als wir Bitcoiner das wahrnehmen, weil wir natürlich keine Präsidenten sind, wir wissen nicht, wie viel Druck da ausgeübt wird. Ein Blick in die USA gerade zeigt dir, wie viel Druck auf Präsidenten ausgeübt wird von verschiedenen Stellen. Und trotz solchen Drucks von diesem riesen Finanzsystem, von der IMF und was weiß ich nicht was, gibt's hier immer, also haben die immer noch den Kurs beibehalten. Und wenn es dir dann nicht schnell genug geht, dann ja, also aus meiner Sicht ist das ein Wahrnehmungsproblem, ein Einstellungsproblem.
Wir exportieren eigentlich quasi unsere europäische Miesepetrigkeit auf oder schon, oder? Weil du kannst ja nicht, im Bett auf Twitter hocken und sagen, ja, in El Salvador, das funktioniert so nicht. Ja. Ich meine, ganz ehrlich, ja, natürlich, man muss das ansprechen, finde ich. Ja? Die EWF-Geschichte, aber auch die Tatsache, dass jetzt quasi das nicht mehr Legal Tender ist und die Frage, kann ich jetzt im Alltag wirklich damit zahlen oder nicht? Weil so wurde es ja auch verkauft. So. Aber ich habe das mit Max Kaiser auch im Interview gemacht und he shut me down immediately, weil er gesagt hat, naja, du hast hier 15% quasi Bitcoin-Adoption im Zahlungsverkehr, wo hast du das sonst auf der Welt? Und, ja. und die Antwort ist einfach korrekt, das stimmt natürlich. Ja. Das stimmt natürlich. Ich war auch in Bhutan, die wahrscheinlich, was Bitcoin-Commitment auf staatlicher Ebene betrifft, wahrscheinlich sogar noch stärker als El Salvador unterwegs sind, aber die haben gar nicht versucht, Bitcoin als Zahlungsmittel einzuführen. Mhm. Das haben die gar nicht gemacht. Die machen das nur auf staatlicher Mining- und Reserveebene, aber nicht als Zahlungsmittel. Hier hat man es zumindest auch gemacht. Und im Supermarkt ist mir im dritten Besuch aufgefallen, dass es schon 2 Kassen gibt, wo ich mit Bitcoin zahlen kann. Muss ich mal ausprobieren.
Ja, genau. Nur nicht mit Mainnet bezahlen, wie mein Nachbar, der letztens versehentlich Bitcoin über Mainnet bezahlt hat und dann eine halbe Stunde stand da in Schlange, so auf die Bestätigung gewartet haben.
Gut, das machst du auch nur einmal.
Ja, genau. Der hat auch gesagt, ich bin gestern hier nach El Salvador gezogen. Wollte einmal ausprobieren.
Außerdem, das ist vielleicht so ein Teil des Lifestyles. Am Supermarkt eine halbe Stunde in der Schlange stehen, das kann ja auch ohne Bitcoin passieren.
Das stimmt. Ja, genau. Also die Bitcoin-Adaption, wenn die hier, also du musst doch auch überlegen, auf dem Rest der Welt, es wird immer gesagt, ja, Bitcoin ist so volatil, wir können das nicht zur Zahlung benutzen. Und viele Bitcoiner, ich sehe das gerade, dass Bitcoin sich in 2 Camps splittet. Ich nenne es immer das Michael Saylor Camp und das Jack Dorsey Camp.
Ja.
Viele Bitcoiner sagen, nein, ich möchte meine Bitcoin nicht ausgeben, weil da ja, das steigt ja im Wert. Ich gebe mein Fiat-Geld aus und ich halte meine Bitcoin. Du kannst diese Doppelmoral dann nicht anwenden auf El Salvador und sagen, warum benutzt das denn hier keiner, wenn du selbst unter Umständen nicht die Motivation hast, deine Bitcoin auszugeben. Also entweder glaubst du an den freien Markt oder nicht. Und wenn der freie Markt dir sagt, hier die Grenze aktuell für Bitcoin ist 15%, und wir möchten auch nicht, dass das erzwungen wird, das will ja keiner, es wäre ja eine blöde Idee, dann ist das doch okay. Und 15% ist mehr, wie gesagt, als der Rest der Welt.
Ja.
Und nach 4 Jahren, was vielleicht in Bitcoin-Terms sehr, sehr lange klingt, weil Bitcoin jetzt 15 Jahre alt ist oder so, aber in der echten Welt ist das echt ziemlich schnell. Und auch wenn du bedenkst, wie viele andere Sachen hier vorgefallen sind und auch auf der Welt, by the way, vorgefallen sind in den letzten 4 Jahren, finde ich, dass El Salvador da echt Unrecht getan wird und dass das hier ein Riesenbeispiel ist für Fortschritt mit Bitcoin.
Ja, diese IWF-Geschichte, ich meine, was wurde da getan? Es hat geheißen, wir führen Bitcoin als Legal Tender ein. Legal Tender bedeutet, du bist gezwungen, es anzunehmen, aber du wurdest ja nie wirklich gezwungen.
Nein.
Also es ist natürlich schon cool zu sehen, wenn Starbucks und McDonald's sich damit beschäftigen müssen. Das ist vielleicht ein bisschen schade, dass das jetzt nicht mehr erzwungen wird eben. Aber gleichzeitig, dieselben Bitcoiner, die sich darüber aufregen, regen sich dann darüber auf, dass der Staat überhaupt in Bitcoin tut und dass es nicht alles von unten nach oben kommt. Und ich meine, ich bin ja auch so einer, ich weiß ja, dass ich die Bitcoin nicht ausgeben soll, ich tue es trotzdem gern. Ich tue es wahnsinnig gern.
Ja,
Weil alleine auch die technische Überlegenheit zu sehen. Ich habe ja das Mietauto in El Salvador nicht mit Bitcoin bezahlt, weil ich unbedingt mit Bitcoin bezahlen wollte, sondern weil alle anderen Varianten zu teuer und zu mühsam waren. Geld abheben kostet 7% Gebühren, Visa kostet noch mehr. Mit Western Union nicht böse sein, aber das
gibt's die noch? Krass.
Ja, die gibt's dort. Das hat mir eben der Autovermieter vorgeschlagen. Da habe ich gesagt, Junge, machen wir mal Bitcoin hier, ja. Und das war, wie schnell war es erledigt? Naja, innerhalb von, ich habe sogar wie ist das halt, Mainnet, wie nennen wir es eigentlich? Nicht Mainnet, bin ich jetzt schon blöd?
Mainchain.
Wir sind, also das ist jetzt peinlich. Egal.
Gibt es da noch einen anderen Begriff? Ups, okay.
Ja, also ich hab nicht Lightning bezahlt und habe ihn einfach warten lassen. Sind ja auch die Gebühren derzeit extrem niedrig, so ist es ja nicht.
Ja.
Und nein, absolut. Aber das meine ich ja damit, ja. Wenn du jetzt sagst, du möchtest vielleicht raus. Ich meine, du musst dir ja vorstellen, wenn ich auf Twitter gehe, und ich mache es eh ungern, aber wegen Max Kaiser habe ich müssen, weil der kommuniziert mir über Twitter so, ja. Wenn ich auf Twitter gehe, das Erste, was ich lese, ist Friedrich Merz, Deutschland will die größte Armee Europas bauen. Ja?
Ja, das ist auch ein Gespräch für sich. Ne?
Natürlich, aber es ist halt quasi, du hast ja nicht nur die Bürokratie und die ökonomische Unsicherheit, sondern du hast ja zusätzlich noch reingemischt diese nicht einmal mehr schleichende, sondern sehr offene Militarisierung des Alltags oder der Militarisierung, Aufrüstung. Ja? Angst, Krieg, Konflikt. Und das ist natürlich etwas, was in Südamerika einfach nicht stattfindet.
Ja, die haben da auch keinen Bock mehr drauf hier, ne? Also wenn du mal überlegst, auch wenn du die andere Länder anguckst, das ist, die Menschen sind jahrzehntelang von Gewalt wurden sie gezwungen, ihren Lebensstil einzuschränken. Hier, das möchte hier doch keiner. Hier haben die Leute einfach nur Bock, hier, dass es vorwärts geht, dass sie den Frieden beibehalten können und so. Und ja, was das mit Bitcoin bezahlen angeht, das ist ein Angebot.
Yeah.
Das Angebot hat sich auch nicht geändert, by the way. Mit dem EWF können wir auch drüber reden.
Sag. Was meinst du?
Dass sich mit dem EWF nichts geändert hat?
Yeah.
Ja, das meine ich genauso. Es gibt ja, also es gab ja die, wann war das? 18. Dezember wurde das angekündigt. Und dann gab es einen riesen, nicht einen riesen Shitstorm. Also ich sage immer, das sind irgendwie 3, 4, 5 Heinis, sorry, aber das sind 3, 4, 5 Leute, die sich darüber aufregen, die aber sehr laut sind. Und da musst du einmal direkt gucken, was wird denn da gesagt und was denn genau passiert mit dem EWF. Und wenn du dir El Salvador vor und nach dem EWF-Deal anguckst, da hat sich überhaupt gar nichts verändert. Das Einzige, was sich verändert hat, effektiv, ist, dass jetzt Starbucks zum Beispiel nicht mehr sagen muss, wir akzeptieren Bitcoin. Ich gehe nicht zu Starbucks, ich weiß nicht, ob die noch Bitcoin akzeptieren, müssen wir mal gucken. Ich kenne keinen Laden, keinen Anbieter, der vorher Bitcoin akzeptiert hat, der jetzt nicht mehr Bitcoin akzeptiert. Ist natürlich anekdotisch, ne? Aber abgesehen davon hat sich für die Menschen nichts verändert. Für manche Bitcoiner war das ein Problem, weil das ein Image-Schaden für sie war. Weil sie dachten, boah, der IWF gewinnt.
Ja.
Das Ding ist aber, ich finde das interessant, dass das so wenig Leute zu sehen scheinen. Der IWF hat eine Agenda. Der IWF ist anti-Bitcoin. Der EWF, vor ein paar Jahren hätten die niemals einen Deal akzeptiert, in dem Bitcoin auch nur vorkommt. Die haben ja El Salvador gesagt, schafft das Bitcoin-Law ab, ansonsten ist vorbei. Ne? Und dann haben die versucht, El Salvador in den Boden zu stampfen. Das haben auch sehr wenige Leute mitbekommen. Hat nicht geklappt. Heute haben sie einen Deal akzeptiert, wo Bitcoin drinsteht und akzeptieren auch gerade, dass der Präsident etwa jeden Tag ein bisschen scherzhaft den Vogel zeigt und weiter Bitcoin kauft. Ne?
Kauft weiter Bitcoin. Ja, jeden Tag einen Bitcoin.
Mhm. Wie angekündigt. So, das wäre auch vor ein paar Jahren undenkbar gewesen. Ne? Aber Tatsache ist, der EWF hat eine Agenda. Der EWF mag Bitcoin nicht. Alles, was der EWF macht und wann immer der EWF ein Statement raushaut, werden sie versuchen, das so zu framen, dass es schlecht aussieht für Bitcoin. So, dieses Agreement ist zustande gekommen.
Yeah.
Der EWF macht ein Announcement. Natürlich wird der EWF das so framen, wie das für sie am besten ist. Und als Bitcoiner musst du dann und als normaler Mensch musst du dann gucken, okay, wo ist denn die Wahrheit? Ne? Und wenn dir das nicht passt, dass der IWF das so aussehen lassen möchte, als ob in El Salvador sich gerade alles verändert hat und Bitcoin jetzt over ist, weil du weißt, dass das nicht stimmt, dann als Bitcoiner kannst du sagen, okay, ich habe ja auch eine Agenda, wir haben ja alle, jeder Mensch hat eine Agenda. Unsere Agenda als Bitcoiner ist, dass wir Bitcoin Mainstream Adoption schaffen wollen. Und wenn der IWF jetzt aktiv versucht, El Salvador schlecht dastehen zu lassen, das Experiment schlecht dastehen lassen zu wollen, dann musst du dagegen wirken als Bitcoiner, anstatt dem IWF noch die Hand zu reichen und zu sagen, ja, passt, alles stimmt so.
Aber nicht nur das, ist ja auch, ich meine, absolut bin ich vollkommen bei dir, das war ja auch zu sehen, von der BBC über die ARD bis zum ORF, ja, die ganze Welt hat berichtet, Bitcoin in El Salvador gescheitert. Darum ging es dem IWF.
Genau.
Aber die Tatsache, dass sie sich überhaupt die Mühe machen, das zu bekämpfen, das quasi zu akzeptieren als Bedrohung und etwas dagegen zu unternehmen, das sagt ja schon alles.
Genau.
Und es gibt übrigens ein Beispiel dafür, das sehr oft, das sehr selten zitiert wird. Und zwar Argentinien schon vor Milei. Der argentinische, ich glaube, es war der Vorgänger als Präsident von Argentinien, der Vorgänger von Milei tatsächlich. Der hat mal in einem Interview angekündigt, dass er überlegt, ich glaube, das war kurz nach El Salvador, dass er auch überlegt, ja, wir machen das jetzt auch so. Ja? Und dann die Notenbank gleich gesagt, um Gottes Willen, das kannst du nicht machen, Dios mio. Und das war nur so eine Meldung. Und ein paar Monate später gab es einen Deal zwischen Argentinien und dem IWF, wo auch schon drin stand, ja, ihr kriegt den Deal, aber ihr dürft nicht Bitcoin als Digital Tender einführen. Und da war mir klar, okay, der hatte das auch nicht vor. Das war einfach nur Leverage. Mhm. Das war nur Leverage mit dem IWF und in Wahrheit hat El Salvador einfach nur den umgekehrten Weg gewählt, hat gesagt, wir führen es ein und dann, wenn wir die Leverage brauchen, schaffen wir es halt wieder ab. Wir können es ja jederzeit wieder einführen, ne? Also kann der IWF auch nichts machen.
Ja, es wurde ja auch gar nicht abgeschafft, das ist ja der Punkt.
Also ja, den Digital Tender.
Genau. Ja. El Salvador hat Eingestehungen gemacht, die überhaupt keinen Effekt haben, die einfach nur symbolisch waren.
Ja, ja, für die Schlagzeile.
Genau, und das hat dem IWF gereicht. Ne? Und warum hat es dem IWF gereicht? Weil der IWF das nicht verantworten könnte, wenn ein kleines Land, und das ist die Geschichte von El Salvador, ist ein kleines Land, das sich befreit hat von der Kontrolle dieser großen Systeme, dieser großen Kräfte, die seit Jahrzehnten das Land kontrolliert haben. Die haben ja den Krieg vor 40 Jahren von beiden Seiten finanziert. El Salvador war in letzter Zeit nie frei. El Salvador ist jetzt frei. Und wenn so ein Land eine Währung adoptiert, die der IWF und dieses ganze alte große System nicht kontrollieren kann und dann damit so gut fährt, dass die Nachbarländer sagen so, oi, guck mal, was in El Salvador passiert, da muss doch irgendwas gut laufen. Und damit auch so gut fährt, dass sie dann den IWF-Deal nicht mehr brauchen tatsächlich. Das wäre ein schrecklicher Präzedenzfall für den IWF. Das heißt, der IWF hatte ein Anliegen daran, dass dieser Deal zustande kommt. Was denkst du denn, warum die so viel gehandelt haben? Warum sie nicht einfach gesagt haben, so, ey, Bitcoin raus, ansonsten reicht es? Weil El Salvador gesagt hat, so, okay, nein, danke. Das heißt, die haben über 2 Jahre lang verhandelt. Und am Anfang hatte der IWF noch eine viel stärkere Position, weil natürlich El Salvador Bitcoin adoptiert hat und dann einmal ist es gecrashed in den Bärenmarkt. Und da sind Sachen passiert, das haben wir natürlich als Bitcoiner nicht mitbekommen, weil wir keine Politiker sind und weil wir diesen Blick nicht haben auf die Fiat-Wirtschaft, sagen wir mal. Ne? Aber der IWF hat sofort gesagt, so nein, das ist keine gute Idee, das besorgt uns. So, der IWF hat riesen Pull in der Legacy-Finance-Welt.
Ja, klar.
Für Bitcoiner ist der Laden obsolet, aber in der echten Welt, sage ich jetzt mal, haben die einen riesen Einfluss. So, der IWF hat gesagt so, oh, das ist aber keine gute Idee. Was dann passiert? World Bank, ne, IWF, kleine Schwester sozusagen. World Bank hat die Darlehen, Anleihen eingefroren.
Ja.
Dann die ganzen Kreditagenturen haben gesagt, so, boah, El Salvador, da kannst du nicht investieren. Das heißt, die Bonds einmal runtergecrashed. Dann kam ja noch der War on Gangs. Und El Salvador hatte auch noch mit den Folgen der Pandemie zu kämpfen. El Salvador hatte fast gar keine Chance, da rauszukommen. Und sie haben es aber trotzdem geschafft. Das heißt, wenn der IWF am Anfang es nicht geschafft hat, das Bitcoin-Law zu kippen, dann schaffen die es auch jetzt nicht.
Yeah.
Und das ist, sie haben gesagt, so, okay, wir wollen aber trotzdem, dass dann Deal zustande kommt, weil natürlich, warum möchte der Deal, also muss man ja auch verstehen, warum der IWF Deals gibt, ne? Deshalb haben sie diese Eingestehungen gemacht.
Also, das ist mir ja natürlich, als ich in Bhutan war, auch total klar geworden, ja? Aber die haben ja nicht drüber geredet. Die meinen dort 13.000 Bitcoin, geben die Hälfte ihrer Währungsreserven, die Hälfte für Bitcoin Mining Equipment aus, ja? Und machen nicht mal eine Presseaussendung. Und als wir sie gefragt haben, warum ihr nicht darüber redet, sagt er, hat ja keiner gefragt. und die Wahrheit natürlich ist, dass sie auch nicht das groß auf die große Glocke hängen wollen, weil sie auf der anderen Seite sehr wohl das Geld nehmen von der EU, von der Weltbank, vom IWF und da auch gar keinen großen Stress haben wollen, weil wozu? Der Stress kommt sowieso irgendwann down the line. Ja. Und Ähnliches haben wir jetzt auch in Tschechien gesehen. Tschechischer Notenbankpräsident sagt, er will Bitcoin kaufen. Ja? Nicht, er sagt das nicht nebenbei im tschechischen dritten Radio, sondern in der fucking Financial Times. Ja? Das heißt, wenn der das in der Financial Times sagt, dann ist das eigentlich schon gegessen. Dann haben sie gesagt, ja, wir prüfen das und dann die Lagarde, quasi die europäische Variante vom IWF, sagt, also ich habe mit ihm telefoniert, habe gesagt, mon Dieu, und da gibt es jetzt kein Bitcoin und das ist jetzt alles gut so. Ja, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das bald kommen wird. Und warum? Weil du natürlich offenbar durch Bitcoin dir immer relativ Vorteile erschaffen kannst und es gibt Länder, die den nie erkannt haben und dass es Tschechien quasi als erstes Land in der EU ist, würde mich überhaupt nicht wundern, mit deren starken auch Willen zur Selbstständigkeit, Willen zur Unabhängigkeit, mit der ganzen Geschichte, Sowjetunion etc., brauchen wir jetzt gar nicht darauf eingehen. Und jetzt war ich gerade in Prag, du warst dieses Jahr nicht in Prag, oder?
Nein, ich war hier.
Hast du verpasst?
Ja, ich bin ein bisschen faul geworden, ich möchte nicht mehr weg.
Und ja, ich glaube, das wird sehr spannend, das zu sehen. Jetzt habe ich noch vor dem Hintergrund eine Frage an dich, die mir sehr wichtig ist, auf die ich bis jetzt noch keine Antwort erhalten habe. Ist, jetzt kauft die Regierung jeden Tag einen Bitcoin. Mhm. Da gab es beim IWF-Deal gab's die Frage, dürfen sie das noch? Offenbar dürfen sie es, ist auch egal, ob sie es dürfen oder nicht, sie machen es einfach. Ja. Wo gehen die hin? Und die Frage ist nicht, auf welche Adresse und welche Wallet und bla bla bla, sondern wo wird eigentlich diese Bitcoin-Reserve in der Bilanz geführt? In welcher Bilanz wird das geführt? Kannst du das beantworten?
Ich habe jetzt keine Einsicht in die Bücher, ne? Aber ich kann dir sagen, dass der Zweck, also so wie der Präsident das hier sieht mit dem Bitcoin, ist, dass sie, also im Vergleich zu den ganzen Ausgaben und den ganzen finanziellen Mitteln in El Salvador, ist da die Bitcoin Bilanz relativ klein.
Ja.
Und das ist kein Geld, das sie jetzt anfassen würden, um Sachen zu finanzieren. Sondern das ist ein eine Option, das ist eine Spekulation, sage ich jetzt mal, dass das in der Zukunft gut gehen wird. Und wenn Bitcoin morgen auf null runterfällt, dann wird das El Salvador keinen Schaden zufügen finanziell. Wenn es aber to the moon geht, dann hat El Salvador natürlich den großen, großen Vorteil vor fast allen anderen Ländern der Welt. Und so wird diese Bitcoin-Reserve angesehen. Das wird nicht gehandelt als etwas, das jetzt direkt irgendwo reingesteckt wird, vielleicht in der Zukunft irgendwann mal, aber für die vorhersehbare Zukunft ist das einfach nur eine Idee, weil sie gerne irgendwie ein Standbein hier, ein Standbein da und da, wo sie Potenzial sehen, da investieren sie rein und so nutzen sie diese Bitcoin-Reserve gerade. Also wird gehodelt, ne?
Ja, das sollten ja die Bitcoiner verstehen.
Würde ich jetzt davon ausgehen. Ist, ja. Ja. Ja.
Aber die Frage der Bilanz, es interessiert mich wirklich, aber ich habe auch keine, also das wird ja derzeit, diese generell internationale Reserven und nationale Reserven sind ja ein murky waters, also es ist immer so ein Graubereich, ja, und die Staaten lassen sich da nicht gerne in die Karten schauen. Schon bei Gold nicht.
Teilweise kann, also ich weiß, da mache ich mir jetzt keine Freunde bei den Bitcoinern mit, aber teilweise kann ich das schon verstehen, ne? Wenn du alles offenlegst, hat jeder eine Meinung. Und wenn du ein Land hast mit 6 Millionen Meinungen, mit 6 Millionen Leuten, hast du 6 Millionen Meinungen. Klar. Und nicht jeder, ich würde jetzt auch fast sagen, die wenigsten Leute wissen, wie man so ein staatliches Budget handelt, ne?
Mein Punkt ist aber der, seit den Goldreserven, aha, die entstanden sind über Jahrtausende, haben Staaten keine zusätzlichen derartigen Reserven angelegt.
Ah, ja.
Und jetzt haben wir eine Phase, in der das passiert. Jetzt haben wir den Trump, der sagt, wir machen eine nationale Bitcoin-Reserve. Seitdem ist nichts passiert, keine Ahnung. Genau, ja. Dann haben wir den tschechische Notenbank, wo es sehr interessant ist, weil die Tschechen wiederum, ähnlich wie die Schweizer, ihre eigene Notenbank eigentlich als Sovereign Wealth Fund nutzen. Während das jetzt in Dänemark, in Norwegen anders ist, die haben ein eigenes Vehikel dafür. Dann haben wir mit Bhutan ein Land, das Bitcoin-Reserven hält, auch unklar auf genau welcher quasi Balance Sheet. Aber anders als Bhutan wiederum dieses Geld sehr wohl nutzt und auch ausgibt, wenn es notwendig ist, an Devisen zu kommen, weil das ist der Point von dem Ganzen. Die wollen einfach die zusätzliche Energie nutzen, um Kapital zu schaffen. Und dann eben El Salvador. Und bis jetzt gibt es noch keine Standards eigentlich dazu, wie nationale Bitcoin-Reserven buchhalterisch geführt werden. Das war meine Frage. Gar nicht so sehr die Frage nach der Adresse.
Ja.
Bei den Unternehmen, bei den Bitcoin Strategy, Bitcoin Treasury Companies, da ist das klarer, weil die müssen ja sich an gewisse Vorgaben halten, auch mit der Bewertung und so weiter. Ja. Deswegen frage ich da immer wieder, aber das live überhaupt zu dokumentieren, ist schon einfach spannend. Wir haben da sowieso keinen Einfluss.
Ja, ich bin kein Buchhalter, da könnte ich dir jetzt nur Unsinn erzählen. Aber wahrscheinlich, das wird sich mittlerweile ergeben, auch einfach nur dadurch, dass vielleicht irgendwann die Länder anfangen anzugeben, so, ey, guck mal, ich habe so viel Bitcoin und hier liegt das,
genau.
Und so ist das. Also so könnte ich mir das vorstellen. El Salvador macht es ja schon so halbwegs, aber...
über Twitter.
Ja.
Die Bitcoin-Reserven werden im Grunde über Twitter beworben.
Ja, ich meine, ist doch auch schön. Da sind doch die Leute.
Vielleicht glaubst du an Bitcoin, aber dein Portfolio steckt noch komplett in klassischen Wertpapieren. Oder du willst Familie und Firma absichern, ohne dich mit Private Keys oder Verwahrung beschäftigen zu müssen. Dann schau dir die Lösungen von Incrementum an. Die Investmentfonds, gemanagt von den Experten Marc Wallek und Ronald Stöferle, kombinieren Bitcoin, Gold und andere Werte und bieten so eine smarte Lösung für alle, die Inflationsschutz suchen und gleichzeitig flexibel bleiben wollen. Zusätzlich bietet Incrementum auch exzellentes Research zu Bitcoin und Gold. Pflichtlektüre für alle, die sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigen. Schau vorbei auf incrementum.li/bitcoin. Viele von euch wollten schon immer mal selbst Bitcoin minen, aber ohne riesige ASICs oder komplizierte Setups. Genau dafür gibt es den BitX Solominer von solomining.de. Kompakt, leise und perfekt für Solomining. Das heißt, du kannst direkt Blöcke finden ohne einen Pool. Und jetzt gibt es noch 5% Rabatt mit dem Code Was Bitcoin bringt in einem Wort. Probier es aus. solomining.de. Stell dir vor, deine Heizung würde sich selbst bezahlen. Oder besser noch, dir Bitcoin verdienen. Mit den Mining-Heizungen von 21 Energy wird genau das möglich. Statt Strom nur für Wärme zu verbrauchen, nutzt du ihn doppelt. Für eine effiziente Beheizung deiner Wohnung, deines Büros oder sogar einer ganzen Industriehalle. Die Installation ist einfach, die Technik smart und du produzierst Bitcoin, statt nur Heizkosten zu zahlen. Und das Beste, mit dem Code WASBITCOIN bringt, bekommst du 5% Rabatt auf alle Produkte, auch einzelne Miner sind im Shop von 21 Energy erhältlich. Klingt spannend? Dann schau dir die Lösungen an auf 21energy.com.
Jetzt sind wir ja hier im Bitcoin-Office. Es gab ja viele Pläne. Es gab die Bitcoin-Bonds, die Bitcoin-Volcano-Bonds, die Bitcoin-Volcano-Energy. Ich habe Max Kaiser darauf angesprochen, der hat gesagt, naja, das mit den Bonds ist doof, weil dann ist der Bond-Market kollabiert, jetzt kann man keine Bonds mehr anbringen. Volcano-Energy läuft, aber noch auf kleinem Rahmen. Da gibt es die Bitcoin-City. Mhm. Da hat sich offenbar noch gar nichts getan, oder?
Naja, aber was erwartest du denn?
Also,
habe ich natürlich auch gehört, ne? Bitcoin-City ist in Arbeit. Du musst ja überlegen, das haben die angekündigt 2021. Dann ist was passiert, ein War on Gangs. Da muss man mal so eine Stadt hinten anstellen, würde ich mal sagen. Ne? Das ist aber eine Arbeit. Der Präsident hat Riesenspaß an Städtedesign, glaube ich.
Aha.
Also so, ne, sich so vorzustellen, wie wird so eine Stadt am Ende aussehen und so. Und ich weiß auch, dass er, wenn er sowas macht, dann macht er das richtig. Und das wird zustande kommen. Aber da muss man auch, das ist wie wieder mit dem Bitcoin-Law, zu sagen, ey, warum ist das denn hier nicht so schnell, wie ich mir das vorgestellt habe? Na, da muss man auch ein bisschen Raum geben. Also das Einzige, was du kritisieren könntest, ist vielleicht, dass sie gesagt haben, boah, ich weiß jetzt nicht, welches Datum sie da gesagt haben, aber boah, wird diese Stadt existieren und jetzt existiert die Stadt nicht.
Das Problem ist, dass solche Retortenstadtprojekte sind halt, das ist immer kritisch zu sehen. Egal, ob es jetzt Bitcoin ist oder auch in Bhutan wird ja die Mindfulness City gebaut, angeblich weiß man auch nicht, was daraus wird. Ja,
ja, die Forest City, ne?
Die Forest City, die ist aber gebaut worden, ist nur keiner eingezogen.
Ja. Genau, und das möchtest du ja verhindern.
Ja, dann gibt es den Wahnsinnigen dann in Saudi-Arabien mit seiner Lein. Ja,
das ist jetzt keine Lein mehr, habe ich
was
gehört.
Was ist es jetzt, eine Kurve?
Also ich habe gehört, dass das irgendwie downgegradet wurde. Das Ding ist, ja, und da kannst du auch davon ausgehen, dass er das weiß und dass er sich da sehr viele Gedanken drüber gemacht hat und dass er genau aus dem Grunde jetzt hier keine Stadt einfach aus dem Boden stampft und sagt, boah, lass mal hier Stadt hinbauen und dann ist die einfach leer. Da musst du so viele Sachen planen. Also wie gesagt, das, was du vielleicht kritisieren kannst, ist, dass sie das so aussehen lassen haben, dass das irgendwie in 2 Jahren steht.
Ja.
Weiß ich nicht, ich habe das nicht im Kopf, was da gesagt wurde, aber ich kann bestätigen, dass das in Arbeit ist.
Ja. Worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, wir sind ja im Bitcoin Office und ich weiß, dass Stacy, Max, Bitcoin Office, du, andere, dass ihr auch involviert seid in viel kleinere Strukturen der Bitcoin-Adoption in El Salvador, Coding lernen mit Schülern etc. Was tut sich denn da?
Sehr, sehr viel. Und das sind, glaube ich, so die wichtigen Dinge, die oft nicht wahrgenommen werden, weil sie jetzt halt nicht so glänzend, schön, groß und fancy und aufregend sind. Aber es gibt so viele kleine Projekte, die hier gemacht werden, auch halt vom Bitcoin Office. Ne? Und ich habe da auch, und das war auch meine Erfahrung, als ich hergezogen bin. Ich bin hierher gekommen, habe gesagt, kann ich hier das und das machen? Und dann meinte, ja, mach. Und das ist hier der Spirit, ne? Wenn du was mitbringst, eine Idee und die Motivation, dann kannst du das umsetzen. Also das Bitcoin Office macht Coding Classes, Kubo Plus heißt das Programm, die bringen den Teenagern, ist es, glaube ich, bringen die Coding bei.
Teilweise. Aber Bitcoin Coding? Also
Ich bin kein Coder, aber ich würde erstmal davon ausgehen, dass ja, ne? Die haben ein Robotikprogramm, sie haben ein AI-Programm, was jetzt ja gimmicky klingt, aber da steckt was dahinter und ich habe da was gesehen. Ich finde das unglaublich, was da die Gedanken, die da reingehen. Persönlich machen wir Schulbücher für die kleinen Kids, ne? Die werden jetzt auch gerade, die sind schon im Pilot, also im Pilot-Testing.
Was heißt persönlich? Du machst die Schulbücher?
Ja. Yeah.
Mit einem Little Hodler drin?
Ja. Yeah.
Ah, wirklich?
Ja, yeah, ich glaube.
Wie heißt Little Hodler auf Spanisch?
El Pequeño Hodler.
Nochmal bitte.
El Pequeño Hodler.
El Pequeño Hodler, okay.
Ja,
okay.
Aber wir nennen den auch Little Hodler. Nee, stimmt. Nein, wir versetzen es auf Spanisch in den Büchern. Ja, Pequeño. Da ist es, das Buch. Kannst du dir angucken.
Ben bringt es uns. Vielen Dank.
Dankeschön, Ben.
Darf ich sehen?
Ja, sehr gerne.
Das ist schon Volumen Dos.
Genau, wir haben die ersten 2 Schuljahre haben wir schon durch. Also das wird jetzt gerade getestet. Das heißt, gerade an 50 Schulen mit 1000 Schülern, die gehen gerade durch. Das Programm heißt ¿Qué es el dinero? Also was ist Geld? Und wir gehen, also wir schmeißen die Kids jetzt nicht rein und sagen, hier ist Bitcoin und das ist eine Blockchain und bla bla bla, sondern wir fangen am Anfang an, das ist der zweite Teil, ne? Wir gehen schon ein bisschen rein in Inflation und was weiß ich nicht was. Ne? Die Seite, die du gerade hast, das ist, was ist dein Traumberuf?
Präsident, El Presidente, El Pequeño Presidente.
Tatsächlich ist das bei Kindern aktuell der Lieblingstraumberuf.
Aha.
Präsident.
Noch vor YouTuber.
Ja?
Ich dachte immer, wir wollen alle YouTuber werden.
YouTube ist schon wieder Boomer, habe ich mir sagen lassen.
Ach, hör mir doch auf.
Ja, ja? Ich hab den TikTok-Einstieg verpasst, ne? Also das ist schon, YouTube ist schon wieder vorbei. Ich bin Team YouTube, du.
Ausgezeichnet.
Ich mag meine Langform-Content. Aber genau, das heißt, wir bringen den Kindern Sachen bei, wie was ist denn wert? Was ist der Unterschied zwischen was Teurem und was Wertvollem? Wo kommt das Geld denn her? Was habt ihr hier in El Salvador benutzt, bevor es Dollar und bevor es den Colón gab?
Ist das im Grunde Austrian Economics für Kinder, oder wie?
Genau.
Wow. Ja.
Also wir werden denen jetzt nicht hier Fiat Economics beibringen.
Aber ich meine, das ist doch genau das, worüber sich auch bei uns die Leute immer wieder beschweren. Sie sagen, wir lernen ja in der Schule auch nicht über Geld.
Ja,
man lernt es ja nicht. Und wir haben es jetzt gerade mitgemacht. Das Problem ist ja auch, das ist das, was du gerade gesagt hast. Okay, das wird jetzt, das ist zu weit, wir sind noch nicht so weit, dass das wirklich landesweit eingeführt wird, oder? Aber das ist die
nächstes
Idee.
Nächstes Jahr. Also das muss schrittweise passieren. Also der ersten, das wird jetzt einmal hier mit 1000 Kindern testen, das gerade.
Ja.
Dann werden wir das abwenden und dann wird das landesweit ausgerollt.
Ich sage das deswegen, weil ich weiß, dass wir jetzt in Österreich, und ich bin da auch so ein bisschen so am Rande involviert gewesen, habe Interviews mit Leuten gemacht, wir haben jetzt in Österreich Finanzbildung endlich auch in den Schulplan verankert.
Ja, nice.
Hast du eine Vorstellung, was das für ein Clusterfuck ist? Ja? Also das ist auch in Österreich genauso wie in Deutschland. Ja? In Schweden wird da 3% des Geldes für die Pensionsversicherung am Kapitalmarkt veranlagt. In Dänemark hat es mit einem Staatsfonds seine Pension bereits, glaube ich, dreifach übersichert. Ja, mit dem Effekt übrigens, Newsflash, dass sie auch ihre Grenzen kontrollieren können und keine unkontrollierte Migration mehr brauchen, weil sie das Ponzi-Scheme nicht mehr aufrechterhalten müssen. Mhm. Ja? Norwegen sowieso, Öl etc. Und in Deutschland und Österreich, wenn über die Aktienrente gesprochen wird, ist das Spekulation. Ja? Und vor dem Hintergrund, ja, auch in Österreich, die Etablierung von Finanzwissen in den Schulen wurde halt von Seiten der Linken in dem Fall, der Sozialisten, Arbeiterkammer, Gewerkschaft und so weiter, halt jahrzehntelang bombardiert. Einfach nur, weil das automatisch böse ist. Ja? Und das ist genau dieser Unterschied zwischen Low Bureaucracy mit Luft nach oben und High Bureaucracy mit nur noch Luft nach unten quasi. Und das ist das, boah, da genau. Kommen wir nicht mehr raus.
Ja. Bürokratie abbauen ist sehr, sehr schwierig, weil von meiner Beobachtung her, wenn du nicht in der Lage bist, eine gute Führungsposition einzunehmen, dann löst du Probleme mit Bürokratie. Das heißt, du versuchst ein Problem anzugehen und dann möchtest du ein System einführen, das dieses Problem löst, aber durch die Einführung dieses Systems bringst du nur noch mehr Probleme. Und du musst dann Leute einstellen, dieses System überwachen und so weiter und so fort. Und das ist das, was in unseren Regierungen passiert. Und wir haben uns da so tief reingegraben, dass wir da nicht mehr rauskommen. Es bräuchte jemanden, der sagt, okay, wir bauen, die sagen ja gerade, sie bauen Bürokratie ab. Ich finde das witzig, weil sie Bürokratie abbauen wollen durch ein neues Framework, Nummer 18 irgendwas. Ich finde es einfach nur noch, naja. Aber die wenigsten Menschen können Probleme lösen, ohne Bürokratien reinzuhauen. Yeah. Und das ist leider, ne, und wenn du dann ins Deutsche oder ich weiß es nicht, wie es war im österreichischen Schulsystem, ne, aber wenn du da reingehen möchtest, sagen möchtest, wir wollen hier gerne was reinbauen, da hast du in 2 Jahren noch nicht die richtige Ansprechperson.
Nein. Die einzige Innovation, die stattfindet, das kann ich dir sagen, weil ich es weiß, die einzige Innovation, die stattfindet, ist engagierte Lehrerinnen und Lehrer, die einfach ihr eigenes Ding machen. Genau. Und zwar immer in der Gefahr, dass dann die Eltern sagen, ja, Moment mal, das steht aber nicht im Lehrplan. So.
Ja.
Das ist das Einzige. Die hast du. Du hast ja, die Leute wollen ja, die wollen ja Gutes. Die ja. gehen ja nicht rein und sagen, ich arbeite jetzt 50 Jahre lang und bringe nichts weiter. Das ist ja nicht ihr Ziel. Ja,
ja, aber du bist halt so im System gefangen. Ja. Was möchtest du als eine Person da lösen alleine? Das ist halt richtig schwierig. Hier hast du die Möglichkeit, weil du von oberster Stelle quasi das Go bekommst, Sachen zu bewerkstelligen und auch weitgehend zu bewerkstelligen. Und dann hast du als jemand, der da beiträgt, natürlich auch den Anspruch, dem gerecht zu werden. Ne? Das heißt, wenn du Sachen einführst, das ist auch so ein Ding, da so weit sind wir noch gar nicht in Deutschland, Österreich, drüber nachzudenken. Wenn du zum Beispiel Finanzbildung einführst, oder da ja, es ist jetzt mehr so ein All-Time-Thema, ne? Aber wenn du etwas auf Vordermann bringst, kannst du, wie schon bei der Singapur-Unterhaltung, kannst du nicht den Status quo nachbauen, weil wenn du dann den Status quo nachgebaut hast, ist der schon wieder outdated. Das heißt, du musst für die Zukunft entwickeln. Alles, was du, und hier ist ja auch Bildungsreform gerade steht an, alles, was entwickelt wird, kann nicht auf dem Stand 2025 entwickelt werden. Du musst für die Zukunft entwickeln. Und die Zukunft kommt gerade so, so schnell. Mhm. Also alleine, wenn du dir anguckst, wo KI in den letzten paar Monaten.
Hab schon gehört.
Genau. Ja. Ja. Da musst du auch so ein bisschen einen Visionsblick haben und sagen, okay, was wird denn relevant sein? Ne? Weil wenn du zum Beispiel wenn du zum Beispiel investierst in Computerjobs, das klingt jetzt auch richtig Boomer.
Ne? Ja, die Tablet-Klassen.
Genau. Und dann merkst du aber das ganze Coding wird irgendwann von KI übernommen, dann kannst du jetzt keine Computermenschen ausbilden zum Beispiel. Kannst du machen, ist aktuell noch aktuell, aber in der nahen Zukunft musst du schon wieder überlegen, was wird denn relevant sein.
Weißt du, was das Lustige ist?
Ja.
Du wirst drauf kommen, dass sogar in dem Fall das Stehenbleiben der richtige Weg ist. Unter den Kindern einfach lesen, schreiben, rechnen und dann Sprachen, Mathematik, Latein und Altgriechisch beibringst. Ja. Einfach nicht, weil sie Latein und Altgriechisch im Alltag brauchen, sondern weil sie ihr Hirn trainieren. Und dann das nutzen, um mit den Tools, die ihnen zur Verfügung stehen, ihr Leben zu leben.
Hast du auch Altgriechisch gehabt?
Latein.
Ich habe Latein und Altgriechisch gehabt. Ich war so ein richtiger, so ein antiker History-Nerd. Aber
ich hab,
du lernst auch Philosophie und viele Weisheiten dadurch bei dir, ne?
Ja, ja, klar. Die Philosophen haben alle in Griechisch geschrieben. Ne? Meine Stoiker haben alle, weil da war Griechenland war quasi das so wie früher, dann später Französisch die Sprache der Gelehrten war und der Eliten war das damals Griechisch noch im Römischen Reich. Ja. Aber ich habe Latein gelernt. Ich habe in der dritten Klasse, das ist also bei uns, wir zählen ab der ersten Klasse Gymnasium wieder neu, also das ist dann die achte Klasse, siebte Klasse, hatte ich Latein und dann hatte ich ein Jahr lang eine Lehrerin, die eher entspannt war, und im ersten Jahr Latein lernst du das, die Basis, und dann übersetzt du nur noch so. Ab dem zweiten Jahr hatte ich eine, die nicht entspannt war, und dann habe ich den Rest meiner gesamten Schulzeit nur noch Latein gelernt, weil ich einfach nur, also ich war jedes Jahr zwischen fünf und Verderben, ja, und ich habe es damals gehasst. Und heute bin ich ganz sicher, dass mir das total gut getan hat. Diese permanente, ich kann überhaupt nichts. Ich kann nichts übersetzen. Aber diese permanente Beschäftigung damit, das hat schon meinem Hirn geholfen, glaube ich.
Also ich bin Team Latein. Ich hatte immer eine 1 in Latein. Das war eins meiner Lieblingsfächer.
Hattest du irgendwo was anderes als eine 1? Du wirkst.
Na, hallo! Was soll das denn heißen?
Naja.
Ich war nicht so gut in Chemie.
Ja, okay, der Klassiker. Ja. Da hattest du eine 2.
Ich abgewählt.
Da hattest du eine 2.
Nein, als ich das abgewählt hatte, hatte ich eine 5.
Ja, wirklich?
Ja. Ich war so ein kleiner Streber in so manchen Fächern, aber Chemie, Biologie, Physik habe ich noch so auf die Reihe gekriegt, aber Naturwissenschaften, da war ich komplett abgeschmiert. Ne?
Gut, dass Ökonomie nichts mit Wissenschaft zu tun hat.
Ja, du, der Unterschied ist, wenn du gezwungen wirst, etwas zu lernen, was dich nicht interessiert, dann wird das nie in deinen Kopf reinkommen. Aber wenn es dich interessiert, dann lernst du das, ohne dass dich jemand zwingt.
Aber ich habe das durchaus ernst gemeint. Das ist keine Naturwissenschaft, es ist eine Sozialwissenschaft.
Da ist keine Chemie drin, ja.
Nein, da ist keine Chemie drin. Aber ich meine, ganz ehrlich, okay, wenn das funktioniert, ja, du wirst ja wen kennen, der das zum Beispiel auf Deutsch übersetzen könnte. Ja?
Ja.
Und man könnte das auch zum Beispiel auch einfach Open Source machen. Und in Deutschland hat man zum Beispiel noch ganz gute Drucker. Und Papier.
Was?
Ja?
Dann bin ich neidisch.
Wurde ja die Druckerpresse erfunden. Da hat man noch Papier und dann kann man das doch einfach, also das ist wahrscheinlich, mit AI hast du das wahrscheinlich an einem Tag übersetzt, ja? Man könnte das ja weltweit ausrollen, wenn man mal diese Materialien hat.
Tatsächlich wird es auch Open Source bereitgestellt.
Super.
Ne? Also wir testen es gerade, wir übersetzen es auch gerade auf Englisch erstmal. Übersetzung ist einfach, das Ding ist, das in die Bilder einzufügen, das ist immer ein bisschen schwierig, weil du, also das, ne, dieses zusammensetzen, das ist der Teil, der richtig viel Zeit dauert. Aber das ist der Plan, dass das alles Open Source bereitgestellt wird. Das kannst du dann auch kostenlos runterladen. Ne? Wir werden wahrscheinlich auch ein paar drucken, also wenn du in Deutschland dann aber auch, aber wenn du dann die Printversion kaufen möchtest, weil du keinen Bock hast, dir das zu Hause auszudrucken, dann kannst du auch von unserem Store kaufen dann in der Zukunft. Aber kostenlos wird die PDF.
Mega.
Spanisch, Englisch zumindest.
Ja, das machen wir auf Deutsch auf jeden Fall.
Ja, sehr gerne.
Also das wird ja wohl klappen, ja. Dann die deutsche Community hat das in einem Tag übersetzt,
ja,
oder?
Ja, bestimmt.
Also und ich meine, stell dir vor, du kommst auf Auslandsbesuch nach Deutschland zurück und du hast dann kleine Kinder, die mit dem Little Hodler über Geld lernen.
Ja, das ist ja auch, also das ist die Idee, ne? Und mein Anspruch mit dem Ding ist einfach, dass Kinder, also wir machen keine Indoktrinierung von Kindern in irgendwelche Richtungen. Das Einzige, was ich möchte, dass sie so dieses Grundwissen entwickeln, dass was Geld überhaupt ist, weil, wie gesagt, das wird dir nicht beigebracht. Warum haben wir denn alle Kreditkartenschulden und warum ist denn, also zum großen Teil ist es, weil einfach das Geld kaputt ist, ne? Aber es wird auch aktiv dagegen gearbeitet, dass wir verstehen, wie unser Geld funktioniert, weil wir leben in einer Gesellschaft, in der du ja dazu angehalten bist, Kredite aufzunehmen. In Amerika ist ja noch extremer, dass du deinen Credit Score hast, dass sie sagen, nimm dir die Kreditkarten, damit du überhaupt irgendwann mal ein Haus kaufen kannst.
Es ist in Amerika extrem, aber was ist das einzige Fintech aus Europa, das irgendwie eine Relevanz erreicht hat? Klarna.
Okay. Ja.
Und warum? Weil in Schweden hat man das Bargeld abgeschafft, was die private Verschuldung komplett nach oben geschossen hat.
Ja.
Und woher kommt Klarna? Aus Schweden.
Ja, und das ist halt... Also das ist gar nicht so schwierig, die Frage zu beantworten, warum es keine Finanzbildung gibt in den Schulen. Das ist eben nicht...
Gewollt.
Genau, das ist nicht konform mit der Agenda. Und jeder hat eine Agenda, including the governments.
Lina, meine Liebe.
Jawohl.
Zwei Fragen habe ich noch.
Aha.
Vor der letzten Frage, die ein bisschen cheesy wird, das gebe ich zu. Wo findet man denn dich? Wo findet man den Little Hodler? Wo findet man deinen Kaffee? Noch nicht, aber all die Dinge, die wir wissen müssen über dich.
Mich findet man auf Twitter. Ach, sorry, ich habe dich jetzt getreten.
Hier alles gut. Das sind die Gefahren von Nicht-Remote-Podcasts.
Ja, mich findet man auf Twitter unter Lina Seiche. Mein Papa sagt immer S wie Siegfried und die Eiche wie der Baum.
Okay.
Versuch das mal auf Englisch. Das ist... Da funktioniert das nämlich nicht mehr.
Es ist besser als Jelich, glaub ich mir.
Ja. Und den Little Hodler findet man auf thelittlehodler.com. Da kannst du Babybücher kaufen und Plüschtiere und bald auch Schulbücher. Noch nicht, aber bald. Den Kaffee, den gibt es, also der, ja, Bean of Fire heißt der Kaffee. Der steht auch da in der Ecke, aber da müssen wir den Ben jetzt nicht hinschicken.
Nee, das schauen wir uns danach.
Genau. Den kann man auf Amazon kaufen. Den kann man auch woanders, aber Amazon ist am einfachsten, wenn man in den USA ist. Oder man kommt hierher. Und dann gibt es den kostenlos am Flughafen. Mhm. Da kann jeder sich einen kostenlosen Kaffee holen. Warte, was mache ich noch? der Rest ist uninteressant. Aber da sind so die Sachen, da findet man mich. Oder halt eben hier, manchmal am Strand. Ich bin nicht so ein Strandmensch. Ich habe es auch bis jetzt geschafft, nicht braun zu werden.
Ja. Und jetzt die cheesy Frage. Damals hatte ich bei der Folge Nummer 9, als du bei Was Bitcoin bringt warst, in der Türkei gesessen bist, hatte ich die Schlagzeile, als dein Zitat war, als ich bei Bitcoin gelandet bin, wollte ich nie wieder weg. Ha. Würdest du dasselbe heute auch über El Salvador sagen?
Ja. Kannst du daran sehen, dass ich nicht in Prag war oder in Vegas oder wo war die andere? Ich bin einfach so faul geworden. Ich habe 10 Jahre lang bin ich durch die Weltgeschichte getraveled. Ich habe in 6 oder 7 Ländern gelebt und dann 36, 37 andere bereist. Und ich war alle paar Wochen unterwegs. Und ich weiß nicht, warum, aber ich mache das jetzt nicht mehr. Also ich kann natürlich ein paar Theorien aufstellen, aber grundsätzlich ist einfach das Feeling so, boah, mir geht's hier gut, ich habe hier Sachen zu tun, ich möchte hier mit dabei sein, ich möchte hier nicht mehr weg. Und das ist Typfrage. Also für mich, alles, was du hier an Kompromissen vielleicht eingehen musst, das ist für mich komplett akzeptabel. Dafür, dass du so viele Möglichkeiten hast, so viel Entfaltungspotenzial. Und wenn du jemand bist, der Ideen hat und der ein Macher ist, der auch vielleicht Bock hat, was selbst auf die Beine zu stellen, dann mach das hier. Weil hier steht dir keiner im Weg. Hier hast du keine große Bürokratie. Du hast einen offenen Space. Du hast auch viele Sachen, die einfach nicht gemacht wurden. Du musst nicht der größte Visionär der Welt sein, um hierher zu kommen. Du kannst wahrscheinlich, hast du Sachen zu Hause, die du hier nicht hast und dann sagst du, boah, ich möchte hier aber jetzt gerne einmal so einen schönen Buchladen auf, es gibt hier Buchläden, aber ich habe meine Kritik an den Buchläden hier, einen schönen Buchladen aufmachen zum Beispiel, ne? Schönen Drucker aufmachen, ein gutes Restaurant mit indischem Essen, bitte.
Habt ihr gehört? Ja? Ja. Wir brauchen indisches Essen.
Ja, das ist natürlich jetzt ein richtiger First World Kommentar gewesen. Ja. Ne? Aber es gibt übrigens ein sehr gutes deutsches Restaurant. Deutsch-Salvadorianisch geleitet, okay. Hier um die Ecke. Ich komme komplett vom Thema ab. Aber ja, die kannst du gerne als Zitat nehmen. Ich möchte auch nicht mehr weg hier. Ich habe hier das Gefühl, wirklich zu was Größerem beizutragen. Das hatte ich zweimal im Leben, einmal bei Bitcoin, einmal bei El Salvador.
Ich würde sagen, Lina, das ist ein perfektes Schlusswort. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Das hat wirklich Spaß gemacht.
Danke dir.
Und die Reise hat sich jetzt schon ausgezahlt. Die Klimaanlage schalten wir jetzt gleich wieder an, wenn wir die Kameras abschalten. Alles Gute.
Dir auch.